Ja, wir hatten ja beim letzten Mal das erste Gebot behandelt. Und wir wollen heute mit dem zweiten Gebot beginnen. Ich lese uns dazu den Predigttext aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20. Das sind die Verse 4 bis 6. Da spricht der Herr: Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, bis in das dritte und vierte Geschlecht derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. In diesem Zusammenhang wollen wir auch wieder einen Abschnitt aus dem Heidelberger Katechismus lesen, und zwar Sonntag 35. Wer mitlesen möchte im Gemeindebuch, ist es auf Seite 41. Ansonsten aufmerksam zuhören. Beginnt bei Frage 96. Was will Gott im zweiten Gebot? Gott will, dass wir ihn in keiner Weise abbilden, noch ihn auf irgendeine andere Weise verehren, als er es in seinem Wort befohlen hat. Darf man denn gar kein Bild machen? Gott kann und darf in keiner Weise abgebildet werden. Die Geschöpfe dürfen abgebildet werden, aber Gott verbietet, Bilder von ihnen zu machen und zu haben, um sie zu verehren oder ihm damit zu dienen. Dürfen denn nicht die Bilder als Bücher der Laien in den Kirchen geduldet werden? Nein, denn wir sollen uns nicht für weiser halten als Gott, der seine Christenheit nicht durch stumme Götzen, sondern durch die lebendige Verkündigung seines Wortes unterwiesen haben will. Soweit unser Bekenntnis im Heidelberger Katechismus. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Wer sich noch an die Predigt von vor einigen Wochen erinnert, dem wird noch im Gedächtnis sein, worum es im ersten Gebot ging. Es ging darum, dass wir nur dem einen wahren Gott, dem Herrn nämlich, dienen sollen. Und dass wir neben ihm oder an seiner Stelle keinen anderen haben sollen. Die Grundforderung dieses Gebotes ist: Der Herr ist unser Gott. Der Herr allein. Und nun fahren wir im Gesetz Gottes fort und kommen zu dem Abschnitt, der nach unserem Bekenntnis das zweite Gebot darstellt. Und wenn wir dieses Gebot lesen und mit dem ersten vergleichen, dann kann man vielleicht den Eindruck gewinnen, dass sich diese beiden Gebote nicht so sonderlich unterscheiden. Im ersten Gebot wird uns verboten, Götzen zu haben. Im zweiten Gebot wird uns verboten, Bilder zu machen und sie anzubeten. Ist das nicht mehr oder weniger das Gleiche? Ist dieses zweite Gebot nicht eigentlich nur eine Ergänzung zum ersten, eine Erklärung oder eine Konkretisierung? Diese beiden Gebote unterscheiden sich in der Tat sehr deutlich. Und dass es sich um getrennte Gebote handelt, das geht nicht nur aus dem Aufbau des Gesetzes selbst hervor, sondern das erkennen wir auch, wenn wir mal wirklich gründlich uns diese beiden Abschnitte anschauen. Nicht ohne Grund haben gerade die kalvinistischen Reformatoren diese Einteilung der zehn Gebote, wie wir sie heute wieder haben, wiederhergestellt. Denn das ist die ursprüngliche Gliederung. Viele werden es wissen, dass in der lutherischen Kirche und auch in der römisch-katholischen Kirche seit eh und je die Gebote anders gezählt werden. Dort ist das erste und zweite Gebot zu einem zusammengefasst. Und dann wird anders durchnummeriert und damit man am Ende auf 10 kommt, ist das letzte Gebot dann unterteilt. Und diese fälschliche Vermischung der beiden Gebote hat insbesondere natürlich in der römischen Kirche zu einer völligen Reformation geführt. Und ich wage auch zu behaupten, dass der heutige rapide Niedergang in den lutherischen Kirchen mit diesem falschen Blick auf die Gebote zusammenhängt. Quasi mit dem Verlust dieses zweiten Gebotes als eigenes Gebot. Nach unserem Bekenntnis handelt es sich also um zwei sehr verschiedene Gebote. Das erste verbietet Götzendienst. Wir sollen allein dem Herrn dienen. Und im zweiten Gebot geht es um etwas anderes, nämlich darum, wie wir dem Herrn dienen sollen. Das zweite Gebot verbietet uns, uns ein Bild von Gott zu machen. Wenn wir uns die Frage stellen, ob das nicht am Ende doch wieder auf das Gleiche hinausläuft, ob nicht Bilderdienst, also Übertretung des zweiten Gebotes, zwangsläufig auch in den Götzendienst, also in die Übertretung des ersten Gebotes führt, dann muss die Antwort lauten, ja. Zweifellos ist das der Fall. Ein falsches Bild von Gott, ein Bild, das wir uns selbst gemacht haben, das führt zweifellos in den Götzendienst hinein. Und doch werden diese beiden Gebote nicht zuletzt deshalb unterschieden, weil der Übertretung der Gebote eine verschiedene Motivation zugrunde liegt. Wer das erste Gebot übertritt, der schiebt Gott willentlich zur Seite. Der hat einen anderen Gott. Beim zweiten Gebot ist das aber anders. Wenn wir einen Katholiken fragen würden, der vor einer Jesusstatue kniet oder der sie küsst, was auch immer, wenn wir ihn fragen würden, wen er denn da verehrt, da wird er selbstverständlich sagen, den Herrn natürlich. Er handelt mit den besten Absichten, mit den frömmsten Absichten und doch wird das Gesetz Gottes übertreten. Denn Gott fordert hier, dass wir ihm in der rechten Weise dienen sollen, in der Weise, die er in seinem Wort vorschreibt. Darum geht es also hier. Damit wollen wir uns heute auch beschäftigen. Ich gliedere die Predigt in drei Abschnitte. Zunächst werfen wir einen Blick auf das falsche Gottesbild. Wie kommt es zustande und wohin führt es? Dann im zweiten Teil geht es um das wahre Gottesbild. Was ist es und wie können wir es erkennen? Und am Schluss wollen wir diese Erkenntnisse dahingehend betrachten, was sie für unsere Anbetung, für unseren Gottesdienst, sowohl in der Gemeinde als auch im Privaten, bedeuten. Wenn wir die Tragweite dieses zweiten Gebots verstehen wollen, dann müssen wir zunächst einmal klarstellen, dass nicht Bilder als solche verboten sind. Und das stellt ja auch der Katechismus, wie wir eben gelesen haben, klar. Man darf Bilder machen. Und das stellt auch der Text dieses Gebotes selber klar. Denn das Verbot von Bildern wird vom Zweck dieser Bilder abhängig gemacht. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das ist die Einschränkung. Diese Bilder, was auch immer sie darstellen und wie auch immer sie beschaffen sind, dürfen nicht Gegenstand unserer Gottesverehrung werden. Nun mag man einwenden, gut, wir könnten doch hier ein Christusbild aufhängen, denn wir fallen doch vor diesem Bild nicht nieder, wir beten es doch nicht an. Das mag ja sein. Aber das Niederfallen vor einem solchen Bild ist doch nur die letzte Stufe in der Übertretung. Es beginnt doch schon viel eher. Das ist genauso wie mit den anderen Geboten. Denken wir zum Beispiel an das sechste Gebot: Du sollst nicht töten. Und wie der Herr Jesus dieses Gebot auslegt. Viel weiter als der knappe Wortlaut es eigentlich vermuten ließe. Jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Oder das siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Wie erklärt der Herr das? Wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Die Gebote im zweiten Buch Mose verweisen auf den Kern der Sünde. Und so müssen wir dann auch das zweite Gebot verstehen. Und darum lehrt der Heidelberger Katechismus zu Recht, dass hier unser Gottesdienst und unsere Gottesverehrung als solche zur Debatte stehen. Die Art und Weise also, wie wir persönlich und als Gemeinde dem Herrn begegnen. Macht euch kein Bildnis. Wenn ihr meint, durch dieses Bild, egal ob es sichtbar dasteht oder ob es vielleicht nur in euren Gedanken existiert, wenn ihr meint, durch dieses Bild dem wahren Gott zu dienen, dann irrt ihr euch. Ihr dient nicht dem wahren Gott, sondern dem Bild. Und es spielt keine Rolle, welche guten Absichten dahinter stecken mögen. Wie war es denn dort am Sinai? Während Mose die Gebote bei Gott abholte, was passierte da? Das Volk machte sich ein Götzenbild, ein goldenes Kalb. Und nun war es so, dass dieses Kalb kein anderer Gott sein sollte. Daher ist dieser Begriff Götzenbild eigentlich falsch. Sondern dieses Kalb sollte den Herrn darstellen. Was rief Aaron, als das Kalb fertig war, als er das sah? Er rief, morgen ist ein Fest für den Herrn. Und das ganze Gelage am Folgetag mit allen Ausschweifungen, das war ein Fest für den Herrn, nicht für das Kalb. Oder denken wir an Jerobeam und seine Kälber. Das Volk sollte nicht diese Kühe als solche anbeten, sondern durch diese Bildnisse den Herrn. Hauptsache, sie blieben im Lande. Hauptsache, sie gingen nicht nach Jerusalem, so wie es Vorschrift war. Oder blicken wir noch viel weiter zurück? Adam und Eva hatten ja im Garten Eden nach dem Sündenfall vom Herrn diese Tierfelle bekommen als Kleidungsstücke. Sie sahen, dass ein Tier sterben musste, als Zeichen dafür, wie ihre Sünde bedeckt wird und wie Versöhnung mit Gott geschieht, nämlich durch Blut. Gottes Gerechtigkeit erfordert es so. Und ohne Zweifel hatte Adam dieses Wissen auch an seine Kinder weitergegeben. Und so sehen wir dann seine Söhne, Abel und Kain. Abel bringt dem Herrn ein Tier dar, ein Tier von seiner Herde. Aber sein Bruder Kain brachte dem Herrn Feldfrüchte dar. Warum? Weil er einem anderen Gott dienen wollte? Nein. Der biblische Text sagt etwas anderes. Kain brachte dem Herrn ein Opfer dar. Aber er hatte ein falsches Bild vom Herrn vor Augen. Ein Bild, in dem Gottes Gerechtigkeit zu einem Zerrbild geworden war. Und so glaubte Kain, dass sein Gemüse ein ebenso angemessenes Opfer darstellen würde. Er hatte sich ein eigenwilliges Bild von Gott gemacht und dementsprechend gehandelt. Und in welcher Form begegnet uns diese Sünde heute? Abgesehen vom Katholizismus. Selbst in Kirchen, in denen auf den ersten Blick alles in Ordnung zu sein scheint, keine Gemälde, keine Statuen, auch in solchen Kirchen kann Bilderdienst herrschen. Wie? Durch Irrlehre. Wenn durch Irrlehre ein falsches Gottesbild gezeichnet wird, wird auch die Art und Weise, wie man Gott begegnet, zwangsweise darunter leiden. Wenn Gott zum Beispiel einseitig als ein Gott der Liebe und der Toleranz präsentiert wird, auf Kosten seiner Heiligkeit, dann wird man in dieser Gemeinde am Ende, ohne mit der Wimper zu zucken, die schlimmsten Sünden nicht nur dulden, sondern sogar segnen. Beispiele brauche ich sicher nicht anzubringen. Jeder weiß, woran ich denke. Oder ein anderer Fall. Gott wird in der Predigt, im Unterricht, in Büchern, in jeder Form der Verkündigung als Erlöser dargestellt, der sich nach jedem einzelnen Menschen ausstrecke und auf die Bekehrung eines jeden Einzelnen hoffe. Nun, und dieses Bild, das wiederum Gottes Souveränität außer Acht lässt, darf man sich nicht wundern, wenn letztendlich die Entscheidung des Menschen und der Glaube des Menschen und das Handeln des Menschen im Mittelpunkt stehen. Und dass in dieser Kirche alles auf den Menschen ausgerichtet ist. Und so wird Gott, wie er sich in seinem Wort offenbart, mehr und mehr an den Rand gedrängt. Und dann beginnt das eigenwillige Gottesbild seinen Platz einzunehmen. Und dann beginnt man, diesem Bild zu dienen. Denn das ist doch klar. Wenn in einer Gemeinde das Bild Gottes, das Jahrhunderte oder Jahrzehnte lang treu anhand der Schrift gezeichnet wurde, wenn das abzugleiten beginnt, dann werden bald auch die althergebrachten Elemente des Gottesdienstes hinterfragt. Denn es passt da einfach irgendwie nicht mehr zusammen, nicht wahr? Der ganze liturgische Ablauf beginnt zu irritieren, wird langweilig, veraltet und auf diesem Nährboden gedeihen dann die neuen Ideen. Dann stellt man sich die Frage, wie können wir den Leuten diesen Gott auf neue, auf bessere Weise nahe bringen? Dann geht es unausweichlich nicht nur den Liedern und den Gebeten an den Kragen, sondern auch der Predigt. Im besten Fall wird sie dann erstmal gekürzt. Ja. Ich habe neulich durch Zufall einen Artikel gefunden und dort regte sich ein Theologe darüber auf, dass in einigen Kirchen ja bis zu 30% des Gottesdienstes von der Predigt eingenommen werden. Ja. Dachte ich, ach wie schlimm, 30%. Ja. Sind bei uns 60%, 2/3, 3/4. Nicht? Ist doch so, in dem Maße, wie die Wortverkündigung schwindet, werden dann die buchstäblichen Bücher der Laien an ihren Platz gestellt. Natürlich bezieht sich der Heidelberger Katechismus mit dieser Formulierung auf die Zustände im Papsttum, ganz klar. Aber was damals und auch heute für das Papsttum galt, das gilt ebenso für manche angeblich moderne Gemeinde unserer Tage. Man meint, um das Wort des Katechismus nochmal zu benutzen, man müsse das Volk Gottes durch stumme Götzen unterrichten. Auch wenn diese Götzen heute vielleicht Theater spielen oder rocken oder tanzen oder was auch immer. Aber doch sind sie stumm, denn sie verkündigen nicht das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das verkündigt allein die Heilige Schrift. Und so führt dieser eigenwillige Gottesdienst nicht zu einem Mehr an Wissen über Gott und nicht zu einer treueren und aufrichtigeren Anbetung, sondern im Gegenteil zu Vergessen, zur Entfremdung. Wenn wir mal die Frage stellen, sind denn die Leute, die mit all diesen eigenartigen Methoden unterrichtet werden, klüger als die Generation vor ihnen, die noch unter dem Wort gesessen haben? Wissen die heutigen denn mehr von Gott als die Alten, die noch regelmäßig eine gute Predigt gehört haben? Und wie geht es dann in den folgenden Generationen weiter? Was ist mit den Kindern, mit den Enkeln? Dürfen wir erwarten, dass sie den Herrn überhaupt noch kennen? Oder wird es nicht vielmehr so sein, dass die Übertretung des zweiten Gebotes in den nachfolgenden Generationen schon längst die Übertretung des ersten Gebotes nach sich gezogen hat? Das heißt, dass das Volk den wahren Gott endgültig verlassen hat. Die Frage müssen wir uns stellen. Denn wenn wir Gott auf die richtige Weise dienen wollen, in der Gemeinde und im Privaten, dann müssen wir wissen, wer er ist. Welchem Gott dienen wir? Was ist unser Gott? Wie ist unser Gott? Das wird unsere Anbetung bestimmen. Ich habe vorhin Beispiele genannt, wie ein falsches Gottesbild zu falschem Gottesdienst führt. Darum ist es so interessant, dass die 10 Gebote nicht beginnen mit du sollst und du sollst nicht, sondern, ich hatte es beim letzten Mal schon gesagt, mit ich bin. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Erst vor diesem Hintergrund der Selbstoffenbarung Gottes werden die Gebote gegeben. Das ist die Grundlage, die Quelle. Ich bin der Herr. Ich bin der ich bin. Was haben wir vorhin in Jesaja gelesen. Was hat der Herr dort gesagt? Wem wollt ihr mich nachbilden und vergleichen? Und wem mich ähnlich machen, dass wir uns gleichen sollen? Tja, wem? Gott ist ewig. Gott ist allgegenwärtig. Raum und Zeit, so wie wir sie kennen, können ihn nicht fassen. Er hat sie ja gemacht. Gott ist auch allmächtig. Nichts kann seinen Willen einschränken. Können wir das überhaupt begreifen? Verstehen wir etwas von dieser Herrlichkeit Gottes? Von seiner Erhabenheit über die Schöpfung? Das müssen wir alles bedenken, wenn wir Gott in der rechten Weise dienen wollen. Gott ist gütig. Gott ist gnädig. Er ist barmherzig. Er ist souverän, er ist gerecht und in all seinen Eigenschaften ist er unendlich. Und das hat die Reformatoren doch veranlasst auszurufen, Soli Deo Gloria, alle Ehre sei Gott. Seine Herrlichkeit ist doch so groß, dass wir sie kaum erfassen können, geschweige denn in irgendeiner Form darstellen. Das ist doch logisch, das leuchtet doch ein. In dem Augenblick, in dem wir versuchen, Gott in irgendeiner Form darzustellen, dann berauben wir ihn notwendig seiner Eigenschaften und entehren ihn somit. Und die Ehre, die wir Gott rauben, die verschwindet nicht irgendwohin, sondern die landet am Ende bei uns. Die eignen wir uns selbst an. Und daher die Frage: Wie sieht unser Gottesdienst aus? Wie sieht unser Leben vor Gott aus? Wem wollen wir damit gefallen? Gott? Oder vielleicht doch die Menschen? Wem wollen wir die Ehre geben? Gott? Oder die Menschen? Die Ehre Gottes, das muss die Motivation sein. In der Gemeinde und im Privaten. Die zweite Motivation, die ergibt sich aus der Tatsache, dass Gott Geist ist. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, sagt der Herr Jesus. Johannes 4, 24. Gott ist Geist, also müssen wir ihn im Geist anbeten. Auch das ist Inhalt des zweiten Gebots. Ich lese uns mal einen kurzen Abschnitt aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 4, der wie ein Kommentar auf dieses Gebot erscheint. Dort heißt es: An dem Tag, als du vor dem Herrn, deinem Gott, standest am Berg Horeb, da tratet ihr herzu und standet unter dem Berg. Und der Herr redete mit euch mitten auf dem Feuer. Die Stimme seiner Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt, sondern vernahmt nur die Stimme. Und dann die Schlussfolgerung. So bewahrt nun eure Seelen davor, weil ihr keinerlei Gestalt gesehen habt an dem Tag, als der Herr aus dem Feuer heraus mit euch redete auf dem Berg Horeb, damit ihr nicht verderblich handelt und euch ein Bildnis macht in der Gestalt irgendeines Götzenbildes, das Abbild eines männlichen oder weiblichen Wesens, das Abbild irgendeines Tieres, das auf Erden ist, das Abbild irgendeines Vogels, der am Himmel fliegt, das Abbild irgendeines Wesens, das auf dem Erdboden kriecht, das Abbild irgendeines Fisches, der im Wasser ist, tiefer als die Erdoberfläche und so weiter. So hütet euch nun, dass ihr den Bund des Herrn eures Gottes nicht vergesst, den er mit euch gemacht hat, und euch nicht ein Bildnis macht von irgendeiner Gestalt, was der Herr, dein Gott, dir verboten hat. Ihr habt gehört, aber ihr habt nichts gesehen. Warum? Weil ihr nicht sehen konntet. Gott ist Geist. Gott ist unsichtbar. Niemand hat Gott je gesehen, lesen wir am Anfang des Johannesevangeliums. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. In Christus sehen und erkennen wir Gott. Und dann bitteschön nicht in Christus Bildern oder in Christus Filmen, wo wir Menschen sehen, sondern wir erkennen Gott in den Worten und Werken Christi, wie sie uns in der Schrift gezeigt werden. Dieser Jesus Christus, der Herr, der gibt Aufschluss über den unsichtbaren Gott. Und aus der Tatsache, dass Gott Geist ist, folgt auch noch etwas anderes. Gott hat keinen Körper, er hat keine Hülle, er hat keine materielle Substanz wie irgendein Geschöpf. Gott ist die, hat mir jemand gesagt, die Summe seiner Eigenschaften. Wir haben sie vorhin genannt. Es fehlen wahrscheinlich noch einige, aber wir sind es. Und ich habe mal einen interessanten Vergleich gehört, den möchte ich mal gern hier anbringen, der die Sache ganz gut verdeutlicht. Wenn wir von Gott all seine Eigenschaften abziehen, wenn wir seine Majestät wegnehmen, seine Ewigkeit, seine Güte, seine Gerechtigkeit, seine Allmacht, was hätten wir dann am Ende übrig? Hätten wir dann Gott ohne die Eigenschaften? Nein, wir hätten nichts. Gott ist seine Eigenschaften. Und er ist Geist. Und wie wollen wir ihn daher darstellen? Wir können es nicht, denn es ist unmöglich. Wenn wir also diesem Gott, der Geist ist, in der rechten Weise dienen wollen, dann müssen wir ihm im Geist dienen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Auch das zeichnet den wahren Gottesdienst aus. Nicht, dass das Äußerliche belanglos wäre, das ist es bestimmt nicht, denn es spiegelt ja in gewisser Weise die innere Einstellung wieder, und zwar. Aber wenn wir nur äußerlich anbeten, nur in Formen, ohne dass es von innen, von Herzen kommt, dann stimmt erst recht etwas nicht. Und wenn wir dann nur aus Gewohnheit hier erscheinen und aus Gewohnheit dem Ablauf des Gottesdienstes folgen, auf den hinsetzen, Buch auf, singen, Buch zu, dann müssen wir unsere persönliche Einstellung mal hinterfragen. Warum singen wir? Warum beten wir? Warum hören wir das Wort Gottes? In dieser Länge. Was tun wir vor dem Gottesdienst? Worüber sprechen wir nach dem Gottesdienst? Was bestimmt unseren Alltag als Christen? Unsere Gebete und Andachten im Privaten? Wird all dies von einer innigen Liebe für diesen erhabenen Gott geprägt? All das sind Fragen, die unseren Gehorsam gegenüber dem zweiten Gebot betreffen. Und das ist dann auch die Anwendung dieses Gebotes für uns, für jeden Einzelnen von uns. Wir können lange und lange über andere Kirchen urteilen. Aber bitteschön, erst nachdem wir bei uns selbst aufgeräumt haben, nachdem wir uns selbst untersucht haben. Wem gehört unsere Aufmerksamkeit in der Woche? Gehört sie den Menschen? Sodass wir am Sonntag nur unwillig hierher kommen, weil dann plötzlich nicht mehr der Mensch, sondern Gott im Mittelpunkt stehen soll? Steht er überhaupt im Mittelpunkt? lasst uns zuerst unsere eigenen Sünden bedenken und um Vergebung bitten und um Besserung. Denn unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er eifert für sich selbst. Er lässt seine Ehre nicht unangetastet. Er ist ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, bis in das dritte und vierte Glied derer, die ihn hassen. Hassen? Wir hassen Gott doch nicht. Wir dienen ihm doch. Gut, vielleicht nicht in allen Punkten so, wie er vorgeschrieben hat, aber wir lieben ihn doch, oder? Denken wir daran, was der Apostel Johannes geschrieben hat. Und darin besteht die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Lasst Taten sprechen. Dient Gott nicht nach Gutdünken. Glaubt nicht, dass die vermeintlich gute Absicht irgendeine Sünde rechtfertigt oder zudeckt. Wandelt in seinen Geboten. Sonst wird Gott uns heimsuchen. Was heißt das, dass Gott die Schuld der Väter an den Kindern heimsucht? Das heißt zunächst einmal nicht, dass die Kinder für die Sünden der Eltern büßen müssen. Sondern die Schrift spricht hier das natürliche Prinzip an, wie Sünde sich ausbreitet. Nämlich von Generation zu Generation. Das gleiche Prinzip gilt ja auch für den Gnadenbund. Auch der läuft ja in der Regel durch die Generation. Nicht mal ist er breiter, mal schmaler. Es werden auch immer mal wieder neue Glieder von außen eingefügt. Aber grundsätzlich ist es doch so, dass die Kinder von ihren Eltern lernen. Und das gilt im Guten wie im Bösen. Und darum steht gerade an dieser Stelle der Gebote, in der es um das Gottesbild geht, diese ernste Warnung. Seht zu, dass ihr nicht abweicht. Ihr selbst mögt dem Gericht entkommen, denn Gott ist treu, er erfüllt, was er verheißen hat. Aber die irgendwann einmal nach euch kommen und in den gleichen bösen Wegen wandeln, und den guten Weg noch ein wenig mehr verlassen und noch ein wenig mehr. Für die wird irgendwann mal kein Platz mehr sein in dem guten Ölbaum auf Römer 11. Die werden abgeschnitten und liegen dann vertrocknet darunter. Das ist die Warnung, die Gott an dieses Gebot knüpft. Aber das soll uns nicht einschüchtern und entmutigen und ängstigen, sondern im Gegenteil, es soll uns auf neue anspornen, mit all unseren Sünden vor den Herrn zu treten, uns auf Christus zu berufen und um Vergebung zu bitten. Und nicht nur um Vergebung, sondern auch um neuen Gehorsam, den wir eben nicht in uns selbst haben, sondern nur in ihm. Denn eins steht fest, Gott erweist Gnade an vielen Tausenden, die ihn lieben und seine Gebote halten. Er erweist Gnade. Wer seine Gebote hält, der kann sich auf nichts berufen, der kann nichts einfordern. Was Gott ihm gibt, ist Gnade. Und dass er die Gnade schenkt, das dient seiner Ehre. Denn er verherrlicht als der souveräne Gott sich selbst, indem er uns, seinem Volk, den Gehorsam schenkt. Und darum die Quintessenz des zweiten Gebots, macht euch kein Bildnis von Gott, sondern erkennt ihn in Christus und in seinem Wort. Amen.